Ja, ich bin überwältigt, so viele Leute hier zu sehen. Ich habe neulich mal mit jemandem so über Predigtseminare, die ich mache, gesprochen und habe dann gesagt, ich bin im Ende Februar bin ich in Gummersbach eingeladen. Da hat eine russlanddeutsche Gemeinde mich eingeladen und die haben in ihrem Umfeld eingeladen und die haben mir gesagt, sie rechnen so mit mindestens 100, vielleicht 150 Predigern. Und da habe ich gesagt, okay, das ist speziell. Normalerweise, wenn ich das mache und dann ein paar Gemeinden zusammenkommen, dann haben wir so 15 bis 20. Also ich merke, Tübingen ist schon fast so wie Gummersbach. So viel Leute, freut mich total, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt. Das schätze ich sehr. Ich freue mich auch, ein paar Frauen dazwischen zu sehen. Ich werde meist über Predigen reden und vielleicht auch ab und zu die Brüder ansprechen. Aber tatsächlich habe ich dieses Seminar, als ich das letzte Mal gemacht habe, nur für Frauen gemacht. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Frauen Gottes Wort auslegen sollen. Ja, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Frauen predigen. Nicht in der Gesamtgemeinde. Das Lehr- und Leitungsamt in der Gemeinde ist Männern vorbehalten, biblisch qualifizierten Männern, wohlgemerkt. Aber Frauen sollen Frauen lehren, Frauen sollen in ihren Familien lehren, sie sollen ihre Kinder lehren. Und ich glaube, das Beste, was wir haben können in unseren Gemeinden, sind Frauen, die Gottes Wort gut kennen, gut verstehen, gut anwenden können, sodass auch die Frauen gut zugerüstet sind. Von daher, ein paar Dinge, die ich heute sagen werde, werden dann vielleicht für die Frauen nicht relevant sein. Nach meinem Verständnis, vielleicht seht ihr das ja sowieso auch anders, dann ist das euch, ist das eure Sache. Aber ich hoffe, dass vieles wirklich auch allgemein hilfreich ist. So wie Philipp gerade schon gesagt hat, selbst fürs eigene Bibellesen und Verstehen. Dankeschön. Genau, ich muss mich entschuldigen, dass ich heute ohne Kiste gekommen bin. Damals in Leipzig, da hatte ich noch Buchgeschenke gleich mit dabei. Das gibt's heute nicht. Ich habe, glaube ich, 3 Bücher, die ich nachher auch verschenken werde. Das ist dann alles. Aber ich hoffe, der Inhalt ist wertvoll genug. Ganz kurz, ihr habt den Fahrplan vorne auf dem Handout. Da seht ihr, was wir vorhaben. Und das sind wirklich auch so die Schritte, mit denen wir hier durchgehen wollen. Wir sind gerade im Teil Vorbemerkungen und das wird tatsächlich der ganze erste Block sein, weil ich dort erklären möchte, warum wir die Bibel predigen sollten und warum wir im Idealfall die Bibel textauslegend predigen sollten. Ja, also für die unter uns, und da wird es sicherlich einige geben, die vielleicht nicht so überzeugt davon sind, dass fortlaufend textauslegendes Predigen wirklich der beste Weg ist zu predigen, die möchte ich an diesem Punkt überzeugen und die, die das vielleicht schon tun, denen möchte ich helfen zu verstehen, warum sie das Richtige tun. Ja? Und wir wollen dann bewusst am Ende auch Zeit haben, dass ihr das auch hinterfragen könnt. Also ich erwarte nicht, dass ihr alles einfach akzeptiert, was ich sage. Erstens werde ich immer wieder Zeiten geben, wo wir darüber ins Gespräch kommen können. Und zum anderen prüft alles und das Gute behaltet. Ja? Das ist dann eure Aufgabe. Also die erste Stunde Vorbemerkungen, eine Einführung ins Predigen und ins textauslegende Predigen. Und dann wollen wir wirklich den Prozess der Erarbeitung einer textauslegenden Predigt einfach mal miteinander durchexerzieren. Und der besteht im Prinzip aus 4 Aspekten. Und ich werde das nachher noch deutlicher beschreiben, deswegen gehe ich da jetzt nicht groß drauf ein, aber das sind im Prinzip der erste Punkt, wird dann die zweite Einheit sein, der zweite Punkt wird die dritte Einheit sein und der dritte und vierte Punkt wird in gewisser Weise dann die vierte Einheit sein. Ich habe mir nachher gedacht, die Predigt strukturieren hätte ich eigentlich unter 3 packen sollen. Das war, von der Struktur irgendwie ist mir das als 4. Punkt runtergerutscht. Und dann der letzte Aspekt werden ein paar praktische Dinge am Ende sein zum Predigen. Also wenn ich jetzt quasi meine Predigt habe, worüber sollte ich noch nachdenken? Was sollte ich vielleicht noch mit bedenken? Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, gerade dann für die, die sonntags vor einer Gemeinde stehen und predigen. Von daher hoffe ich, dass wir da noch wach genug sind und auch durch alles andere gut genug durchkommen. Soweit mal die Vorbemerkung. Ich möchte einfach anfangen, dass wir miteinander die Bibel aufschlagen und eine ganz bekannte Stelle aufschlagen, 2. Timotheus 3. Das letzte Buch, was wir vom Apostel Paulus haben, und dort zum Ende dieses Buchs in Kapitel 3, 2. Timotheus 3, erklärt er die Bedeutung der Heiligen Schrift. So ist es in der Luther-Übersetzung. Luther 84 ist sogar die Überschrift, die natürlich nicht inspiriert ist, sondern eingefügt ist von Menschen. Und ich lese aus der Luther 84. Ich weiß, dass das im bibeltreuen Kreis nicht unbedingt die Standardbibel ist. Aber bei mir ist sie das. Und ich kann gerne ganz kurz erklären, warum. Ich habe die früher nicht gelesen, kam in die FEG München Mitte. Da war die Luther 84. Ich habe gesagt, warum Luther 84? Gibt doch andere Übersetzungen. Und mir wurde damals erklärt, pass auf, wir sind hier in einem Umfeld, wo Freikirche, evangelisch schon schwierig ist, Freikirche noch schwieriger ist. Ja, und wenn wir jetzt noch eine Schlachter oder eine Elberfelder haben, dann ist das fast so wie Neue Weltübersetzung. Da werden die Leute erstmal sagen, ihr habt ja sogar noch eure eigene Bibel. Deswegen ist Luther eigentlich ganz hilfreich. Zum anderen ist die Lutherbibel gerade bei älteren Geschwistern eigentlich die Standardbibel gewesen über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und viele haben Texte in der Luther-Übersetzung auswendig gelernt. Und in der FEG München Mitte war das so, weil das immer die Predigtbibel war Luther. Und von da habe ich dann Luther übernommen und ich habe sie gelernt wertzuschätzen. Inzwischen liebe ich die Luther-Übersetzung. Auch wenn ich in die Weisheitsliteratur komme, in die Psalmen komme, typischerweise nicht aus Luther predige, das hat dann mit der Übersetzungsphilosophie der Luther-Übersetzung zu tun. Aber das nur als Vorrede. Also Luther 84 und ihr lest einfach in euren Bibeln mit. 2. Timotheus 3, ab Vers 14. Paulus schreibt an Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Diese Verse, denke ich, sind extrem hilfreich. Das ist ein Abschnitt, den kann man gar nicht oft genug und tief genug durchdenken, weil hier klar wird, warum wir erstmal grundsätzlich die Bibel predigen sollten. Weil Gottes Wort allein etwas tun kann, das kein Mensch tun kann. Ja, ich könnte eine Comedy-Show mit euch machen, ja, heute, und das könnte auch unterhaltsam sein, aber es wird nichts grundlegend verändern. Wir predigen, weil wir uns wünschen, dass Gott Menschen verändert. Dass er Menschen vom geistlichen Tod zum Leben bringt. Dass er also Tote auferstehen lässt. Und wir predigen, damit Menschen Christus ähnlicher werden. Das heißt, immer vollkommener werden. Richtig? Deshalb predigen wir. Deswegen ist Predigen so eine tolle Sache, weil wir ein so kraftvolles Wort bekommen haben, das etwas tun kann, was nichts anderes in dieser Welt tun kann. Was kann es Wichtigeres geben, als von Perspektive Hölle zu Perspektive Herrlichkeit zu kommen? Wir haben Menschen in unseren Kirchen und Gemeinden sitzen, die vielleicht noch geistlich tot sind. Und die Totenauferweckung kann nur Gott tun, er tut sie durch sein Wort. Also predigen wir das Wort Gottes in der Erwartung, dass Gott sein Wort, die treue Verkündigung seines Wortes gebrauchen will, um dieses Wunder zu tun, geistlich Tote lebendig zu machen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich erleben darf, dass Menschen zum Glauben kommen, dann ist das für mich ein absolutes Highlight. Das ist jedes Mal ein Wunder, das vor meinen Augen geschieht. Wir haben im November in Christian einen Deckenkurs gehabt, einen Kurs, wo ich durchs Markus-Evangelium predige an 5 Abenden. Und ich habe noch nie so einen Kurs gehabt, der war so gut besucht, ich habe keine Ahnung warum, dass unser Raum nicht ausgereicht hat. Wir mussten ins Foyer mit hineingehen. Und das nächste, was dann passiert ist in diesem Kurs, ist, dass wir eine Person nach der anderen sagt, hey, ich muss mal mit dir reden. Hey, ich glaube das alles, ich glaube, ich habe mich gerade bekehrt. Und natürlich bin ich immer ein bisschen vorsichtig und sage, ja, okay, das wird sich zeigen. Aber ich glaube wirklich, dass Gott große Dinge getan hat. Ich hatte gestern mein Jahresgespräch mit unseren Ältesten und die haben gefragt, was waren so Highlights im letzten Jahr? Ich sagte, zu sehen, wie Gott Tote auferweckt hat. Und ich hoffe, es geht dir genauso. Gottes Wort kann das tun. Es ist interessant, sogar das Alte Testament kann das tun. Paulus erinnert Timotheus daran, dass die Schriften, die Heilige Schrift, ihr kennt. Und das Neue Testament wird ja gerade erst geschrieben. dass die Heilige Schrift, also das Alte Testament wohl vor allem, dich unterweisen kann zur Seligkeit oder zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift kann retten, kann lebendig machen. Deswegen wollen wir Gottes Wort predigen. Und wir predigen Gottes Wort, weil er weiter fortfährt und erklärt, dass die Schrift, die von Gott eingegeben ist, nütze ist zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und wollen wir nicht eine Gemeinde mit Menschen haben, die vollkommen sind in Christus? Ist es nicht herrlich zu sehen, wenn Menschen zur Buße kommen, wenn Christen zur Buße kommen, wenn sie wachsen in der Heiligung? Und Gott will dich als Prediger gebrauchen, indem du als sein Bote sein Wort verkündigst. Denn du kannst keine Menschen in der Heiligung voranbringen, aber Gott kann es durch sein Wort. Ja, deswegen wollen wir Gottes Wort predigen. Wir wollen treu dazu stehen. Paulus fährt fort am Anfang von Kapitel 4 und erklärt, Menschen werden das nicht mehr hören wollen. Die haben juckende Ohren, die wollen was anderes hören. Aber du predige das Wort. Und diese Ermahnung ist vielleicht auch noch gut zu hören für uns. Ich lese einfach weiter, 2. Timotheus 4. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also mal kurz, wenn einer so anfängt, dann hat er was zu sagen, oder? Also nicht nur, ich möchte euch noch was mitteilen, sondern ich ermahne euch inständig vor Gott und Christus Jesus. Boah, jetzt lädt er schon richtig drauf, ne? Und dann wird er noch, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Also was jetzt kommt, ist nicht ganz nebensächlich. Das letzte Kapitel, was er geschrieben hat, predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Ja, und dann fährt er fort und beschreibt, dass er jetzt bald sterben wird, aber dass eine Krone für ihn bereit liegt und die ist nicht nur für ihn, sondern für jeden, der ihm darin nachfolgt. Willst du die Krone der Gerechtigkeit haben? Ja. Also, predige das Wort. Steh dazu. Wenn das deine Aufgabe ist, wenn das deine Aufgabe in der Gemeinde ist, wenn du berufen worden bist, um Gottes Wort zu predigen, predige es. Und zwar egal, ob die Leute sagen, ja, das will ich gerade auch hören, oder auch wenn sie es nicht hören wollen. Weil Gottes Wort ermahnt, es weist zurecht, wie wir gerade gesehen haben. Aber gerade so werden Menschen wachsen in der Heiligung. Natürlich tröstet Gott das Wort auch, ja, es ermutigt, es stärkt. Aber wir predigen treu Gottes Wort. Also, wir sollten Gottes Wort auslegen, wir sollten es predigen. Warum jetzt also textauslegendes Predigen? Nun, die Frage ist, wie können wir sicher sein, dass wir treu Gottes Wort predigen? Nämlich deutlich sagen, ich habe nichts gegen Themenpredigten. Okay? Es ist nicht so, dass sie sagen, Themenpredigten sind vom Teufel und Textauslegung ist von Gott. Nein, ich glaube, es gibt sogar Themenpredigten von Gott. Weil Gott selber welche geschrieben hat in seinem Wort. Ich glaube, in der Weisheitsliteratur finden wir manchmal tatsächlich Auslegungen von bestimmten Themen. Aber Gott hat uns sein Wort in einer gewissen Struktur gegeben. Und ich glaube, dass wir, wenn wir treu sagen wollen, was Gott sagt, es am hilfreichsten ist, Gott den Raum zu geben, seine Argumente zu entfalten. Das heißt, wenn ich heute 2. Timotheus 3, 14 bis 4, 6 predige und nächste Woche Psalm 23 und die Woche drauf schauen wir uns mal 1. Mose an, den Sündenfall und dann gucken wir mal Römer 8 an, und springen wunderbar durch die Bibel. Und vielleicht legen wir sogar jeweils einen Text aus. Vielleicht nehmen wir aber auch einfach mal, wir schauen heute mal auf Gottes Heiligkeit und morgen schauen wir mal auf die Klarheit von Gottes Wort. Und dann gehen wir wieder in eine andere Kategorie und sagen Umgang mit Geld. Und wir suchen uns Bibelstellen zusammen. Wie kannst du sicherstellen, dass du das predigst, was Gott sagen will? zu einem bestimmten Thema. Du müsstest eine Gesamtübersicht haben über alle Bibelstellen, die dieses Thema ansprechen. Und eine Konkordanz wird dir nicht zwingend helfen, weil nicht immer die gleichen Worte verwandt werden. Du müsstest also eine Gesamtübersicht haben über alles, was die Bibel dazu sagt. Dann müsstest du jeden Text in seinem Kontext verstehen, damit du ihn nicht missbrauchst. Und dann müsstest du die relevantesten Texte so zusammenbringen, dass du am Ende, und du musst wissen, welche sind die relevantesten, dass du am Ende wirklich sagst, was Gott sagen will. Die Gefahr bei der Themenpredigt ist, dass du sagst, was du sagen willst. Die Gefahr ist, dass du dir die Texte so zusammensuchst und sie auch so aussuchst und auswählst, dass das passt am besten zu meiner Theologie. Im Text aus irgendeinem Predigen hast du das Problem, dass Gott vorgibt, was du zu sagen hast. Und manchmal kommst du zu bestimmten Dingen, wo du sagst, oh, das passt jetzt gerade gar nicht zu meiner systematischen Theologie. Ja, hervorragend, dann bleibt es vielleicht nicht deine systematische Theologie, sondern es wird immer mehr Gottes. Und du erkennst sie immer mehr. Ja, wir alle brauchen noch mehr Erkenntnis. Wir wachsen darin. Also, textauslegendes Predigen hilft uns, mehr und mehr zu verstehen, Gottes Gedanken ihm nachzudenken. Ich verstehe jeden Text besser, weil ich, wenn ich in der Woche davor einen Abschnitt gepredigt habe und in der nächsten Woche den nächsten Abschnitt predige, ich die Zusammenhänge sehe und ich verstehe, wie entwickelt sich das Argument. Ein gutes Beispiel, in der FEG München Mitte wird morgen 1. Korinther 13 gepredigt. Ja, haben wir alle schon mal bei Hochzeiten gehört? Das hohe Lied der Liebe. Nicht? So, mein Kollege Matthias Mockler wird das morgen predigen. Und Matthias könnte jetzt in der Gefahr stehen, also quasi eine Hochzeitspredigt zu halten. Allerdings habe ich in den letzten beiden Wochen 1. Korinther 12 gepredigt, in zwei Abschnitten. 1. Korinther 12, 1 bis 11 und dann 12 bis Ende. 31 ist, glaube ich. Und da ging es um Geistesgaben. Und jetzt wird der Matthias da morgen vorne stehen und nicht in die Versuchung kommen, diesen Text so zu behandeln, als wenn das eigentlich die falsch einsortierte Hochzeitspredigt von Paulus ist, die er aus Versehen, vielleicht einfach mal, um es ein bisschen auszulockern aus dem spannenden Thema Geistesgaben, da einfach mal zwischengeschoben hat. Dann er wird verstehen, da ist ein Zusammenhang. 1. Korinther 13 hat ganz viel zu tun mit Geistesgaben und mit Verwirrung in Korinth über Geistesgaben. So, er wird den Text anders predigen, weil wir zwei Wochen lang über 1. Korinther 12 nachgedacht haben. Das macht Sinn, ne? Das heißt, fortlaufend Textauslegung zu predigen, wird uns helfen, besser zu verstehen, warum der Text, den ich jetzt predige, wirklich da steht, wo er steht. Und ich werde ihn von daher besser im biblischen Zusammenhang predigen. Ich reiße nicht etwas aus dem Kontext raus. Und wenn unser Ziel ist, beim Predigen letztendlich Gott das Mikrofon hinzuhalten, sodass er sprechen kann, weil sein Wort Tote lebendig macht, weil sein Wort Menschen zur Heiligung führt, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg, das zu tun. Ich sage gleich noch ein paar Worte mehr dazu. Aber erst einmal, was ist eigentlich dann textauslegendes Predigen? Also textauslegendes Predigen ist, dass ich einen Bibeltext nehme und diesen Text sprechen lasse. Das heißt, ich will erkennen, was ist die Hauptaussage des Textes? Was ist die Kernaussage? Eine treue textauslegende Predigt ist nicht einfach, dass ich den Text nehme und etwas von dem Text sage. Es ist auch nicht, dass ich einfach im Sinne eines Bibelkommentars alle möglichen Ideen, die ich hier sehe, nacheinander aufliste, sondern ich frage mich, was will Gott uns vor allem durch diesen Text sagen? Was ist die Kernaussage dieses Textes? Und dann stelle ich mir die Frage, und wie spricht die Kernaussage dieses Textes für die damaligen Zuhörer nun heute zu uns? Das heißt, die Kernaussage der 10 Gebote damals ist vielleicht nicht die identische Aussage auch in der Predigt für uns heute. Meine Botschaft muss den Schritt machen, dass ich von dem damals und dann zu dem heute und hier komme. Das ist die sogenannte, ich wende jetzt an. Das heißt, ich brauche eine Kernaussage, ich muss den Text verstehen. Was ist die Kernaussage des Textes? Und die Kernaussage des Textes bestimmt die Kernbotschaft meiner Predigt. Wenn die Kernbotschaft deiner Predigt nichts zu tun hat mit der Kernaussage des Textes, dann hast du nicht den Text gepredigt. Dann hast du irgendeine Idee im Text gefunden, die du vielleicht gepredigt hast, aber nicht das, was Gott eigentlich durch diesen Text sagen wollte. Ja, ich glaube, das können wir gut nachvollziehen. Ja, ihr könntet nachher, kommt von dem Seminar nach Hause und dann fragt euch jemand, ja, wie war es denn, worum ging es denn? Ja, es ging darum, dass Matthias früher Bücher verschenkt hat, aber es heute nicht gemacht hat. Habe ich das gesagt? Ja, war das die Kernbotschaft dieses Tages? Nein. Ja? Vielleicht für dich schon, okay. Also wir ist eigentlich völlig klar, ne? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht falsch wiedergeben, was eigentlich die Aussageabsicht war. Das heißt, wir wollen die Aussageabsicht verstehen. Das heißt, wir müssen den Kontext verstehen, ja verschiedene Kontexte, darüber werden wir im zweiten und dritten Teil heute nachdenken. Wir wollen den Text predigen als einen Text, der das tun kann, was Paulus sagt, was das ganze Alte Testament tut. Die Heilige Schrift, die uns selig machen kann durch den Glauben an Christus Jesus. Spannend, ne? Wenn ihr uns selig macht durch den Glauben an Christus Jesus, dann heißt das, dass irgendwie das ganze Alte Testament das Evangelium verkündigt. Darum geht's. Das heißt, wir müssen fragen, was ist die Kernbotschaft, die Gott überhaupt vermitteln will? Die Kernbotschaft der ganzen Bibel ist das Evangelium. Wenn ich also einen Text nehme aus dem Großen, was Gott uns zu sagen, aus seinem ganzen Wort, ich greife einen Text raus und ich ignoriere dabei, was ist die Kernbotschaft, die Gesamtbotschaft der Bibel. Und tue so, als wenn dieser Text nicht in einem Zusammenhang damit steht. Dann habe ich etwas verpasst. Darüber denken wir in der dritten Einheit heute nach. Ich werde das dann noch weiter ausführen und erklären, warum das nicht nur eine nette Idee ist, sondern warum das biblisch meines Erachtens zwingend ist. Schließlich wollen wir den Text anwenden. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass wir nicht nur die Leute mit Ideen füttern. Eine große Gefahr in Gemeinden, die sehr bibeltreu sind, die Bibel sehr hoch achten, ist, dass wir nach reinem Wissen streben und nicht nach wirklicher Erkenntnis. Versteht ihr den Unterschied? Ich kann Theologie so gut kennen, dass ich dir jeden Begriff erklären kann und vielleicht sogar auf dich herabschauen kann, weil du das noch nicht verstanden hast. Aber es hat noch nichts mit mir gemacht. Ich werde zu einem Menschen mit einem riesengroßen Kopf und der Rest des Körpers, das ist so ein Strichmännchen. Weil das, was ich im Kopf habe, nicht in mein Leben kommt. Das heißt, wir wollen den Text so anwenden, dass wir nicht nur Wissen aufbauen, sondern dass wir Menschen in tiefe Erkenntnis bringen, eine Erkenntnis, die uns verwandelt hinein in das Ebenbild Jesu Christi. Das ist das, was die Schrift tun soll. Wir haben das gerade gesehen in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Das heißt, wir müssen das Wort anwenden. Darüber wollen wir dann im dritten Teil nachdenken. Jede Gemeinde soll also, jede Predigt soll also etwas bewirken, soll mit Menschen etwas machen. Wir haben ein Ziel. Ja, das kann Bekehrung sein oder das kann Veränderung sein. Und natürlich kann es mal sein, dass ich stärker ein Denken verändern will und stärker mal ein Fühlen ansprechen will und stärker ein Handeln ansprechen will. Aber im Idealfall ist immer alles miteinander verbunden. Wenn ich anders denke, dann macht das was mit meinen Emotionen und es macht was mit meinem Leben. Also, textauslegendes Predigen ist, den Text zu nehmen, zu erkennen, was ist die Kernaussage des Textes, diese Kernaussage des Textes zu verstehen in seinem unmittelbaren Kontext und im gesamten biblischen Kontext, deswegen das Evangelium mitbedenken, und dann anwenden auf die Zuhörer, so ihnen ins Leben sprechen, dass es etwas bewirkt. Wiederum, wir können das nicht tun. Wir werden immer Abhängige bleiben und das Schöne ist, dass Gott ein großes Interesse daran hat, das zu tun. Das heißt, selbst da, wo unsere Predigt immer Stückwerk ist, kann Gott sie gebrauchen. Und doch ist unsere Aufgabe, möglichst treu zu sein, dass wir möglichst treu das sagen, was er sagen will. Wir sollen seine Werkzeuge sein, seine Sprachrohre, seine Diener, seine Botschafter, die Postboten, die die Post von Gott einfach rüberbringen zu den Menschen. Also Auslegungspredigen sollen jetzt die Gemeinde zurüsten, die Bibel immer mehr zu verstehen. Und das, jetzt komme ich noch für ein paar letzte Verteidigungen, warum fortlaufend Textauslegen Predigen so hilfreich ist. Thematische Predigten können sehr hilfreich sein, dass ich ein bestimmtes Thema wirklich ergreife. Wie soll ich als Christ mit Geld umgehen? Wie soll eine christliche Ehe geführt werden? Wie erziehe ich meine Kinder? Ja? Wie gehe ich meiner Arbeit nach? Und ich glaube, wir wissen, dass in der Regel, wenn wir so eine Predigt haben, die Leute sagen, boah, das war super hilfreich, das war super praktisch, also der Applaus ist vorprogrammiert. Wenn du hohe Klickzahlen haben willst auf YouTube, dann stell deine Predigt ein und nenn sie die drei wichtigsten Schritte, um reich zu werden, genau. Oder vielleicht für die geistlicheren Leute auch die fünf Wege, weiß ich nicht, besser zu beten. Ja, das klingt sehr geistlich. Und je praktischer es ist, desto mehr werden die Leute sagen, boah, ja, das, weil sie wollen ja nicht lange über Sachen nachdenken, sie wollen nicht, dass der Geist lange in ihnen arbeitet, sie wollen möglichst schnell, aber gib mir die drei Dinge. Ja, zack. Das Problem ist, dass wir eigentlich unsere Gemeinden entmündigen mit sowas. Ich nehme ja irgendein Thema und ich suche mir ein paar Bibelstellen zusammen und ich schmeiße die raus und die Gemeinde sitzt da und sagt, wow, cool. Wie der jetzt auf diese Bibelstellen gekommen ist und nicht auf andere, weiß ich nicht. Ob das jetzt alles war, was die Bibel dazu zu sagen hat, weiß ich nicht. Ob das überhaupt die richtigen Bibelstellen dafür waren, weiß ich nicht. Ob er diese Texte in ihrem jeweiligen Kontext richtig angewandt hat, kann ich nur schwer nachvollziehen, weil ich müsste dann relativ viele Bibelstellen für mich nochmal nachstudieren. Wenn ich fortlaufend Textauslegen predige, werde ich als Ergebnis eine mündige Gemeinde haben. Mein Ziel in der FEG München Mitte ist es seit 17,5 Jahren, nicht am Sonntag einmal den Tank zu füllen, damit die Leute dann geistig eine Woche weiterfahren können. Ich möchte die Gemeinde zurüsten, Gottes Wort immer besser zu verstehen, sodass das, was sie am Sonntag in der Predigt hören, sie zurüstet, auch für ihr eigenes Bibellesen. Das, was ich hier heute tue, manche dieser Dinge kommen in ganz kurzen Anmerkungen sogar in meinen Predigten immer mal wieder vor, weil ich nicht nur einfach den Text erklären möchte, sondern auch zeigen möchte, hier, so lege ich einen Text aus, so verstehe ich einen Text besser. Und die Gemeinde wird mündig und sie fängt an zu verstehen, okay, ja, das ist so, entwickelt sich das Argument. Und wenn der Matthias Morgler morgen doch ein bisschen mehr Hochzeitspredigt predigt, was er nicht tun wird, ich habe seine Predigt schon gelesen, dann würde ich erwarten, dass einige Leute vielleicht sogar ihn nachher darauf ansprechen und sagen, hey, aber in 1. Korinther 12, Vers 31 steht doch, dass Kapitel 13 in einem unmittelbaren Bezug zu Kapitel 12 steht, weil da doch gesagt wird, und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen als den des Erstrebens, der höheren Gabe, der besseren Gabe. Und in Kapitel 14 knüpft er doch direkt an dieses Punkt, also strebt nach der Liebe und wie kannst du das aus dem Kontext reißen? Ja? Die Gemeinde ist zugerüstet, die Gemeinde versteht besser und die Gemeinde fängt an zu hinterfragen. Ist für einen Prediger natürlich manchmal blöd. Ja? Also ist mir auch schon passiert, dass Leute an der Tür zu mir gekommen sind und gesagt haben, was du da gesagt hast, wie passt das zu dem? Und ich gucke da und sage, oh, was habe ich für Müll erzählt? Das kommt vor, ne? Nicht jede Predigt gelingt. Manchmal liegen wir falsch. Und manchmal hast du Leute in der Gemeinde, die ihre Bibel mitlesen und sagen, oh, warte mal. Aber preis den Herrn, ich bin so dankbar. Ich freue mich natürlich nie, wenn ich total falsch gelegen habe, weil ich denke, oh weia, was habe ich da gemacht? Aber ich bin dankbar für Leute in der Gemeinde, die so zugerüstet sind, Gottes Wort zu verstehen, dass sie merken, wenn ich Blödsinn erzähle. Das wollt ihr. Ihr wollt keine höhere Gemeinde, jemand sagt, oh, da wäre ich nie drauf gekommen, fantastisch. Sondern Leute, die sagen, ja, sehe ich auch, aber hier bin ich nicht ganz sicher, ob er da wirklich recht hat. Das ist das, was wir wollen. Gemeinden, die zugerüstet sind, sodass sie nicht nur einmal in der Woche auftanken, sondern zugerüstet werden, selber jeden Tag im Wort zu baden und zu wachsen in ihrer Erkenntnis Gottes und damit in der Christusähnlichkeit. Also es rüstet die Gemeinde zu und es hält dich unter Kontrolle. Du kannst nicht sagen, was du gerade mal wieder sagen willst, sondern du sagst, was Gott sagen will. Fortlaufend textauslegendes Predigen heißt, ich wollte 1. Korinther eigentlich nur predigen, weil ich dachte, das wäre wirklich hilfreich, mal über Ehe und Ehelosigkeit zu predigen. Und da fiel mir ein, 1. Korinther, jetzt muss ich über Geistesgaben reden. Boah, krass. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. Und du kommst an Themen vorbei, du kommst zu Aspekten, die vielleicht dich auch sehr herausfordern. Aber letztendlich ist es segensreich, weil du weiter wächst und die Gemeinde mit dir weiter wächst und du nicht einfach irgendwo hinlaufen kannst, wo du hin willst und immer wieder dein gleiches Lieblingsthema predigst, sondern du predigst das, was Gott dir vorgibt. Und sagen wir, ich würde sagen, deswegen ist textauslegendes Predigen der beste Weg, Gott wirklich das Mikrofon hinzuhalten, ihn reden zu lassen. Er bestimmt die Agenda. Natürlich, du darfst nur aussuchen, welches Buch du predigst, aber dann predigst du das Buch. Ja? Und ich kann euch sagen, ich habe eine Routine seit 17,5 Jahren, oder nicht ganz, weil ich am Anfang noch nicht das Ganze so machen konnte, aber wahrscheinlich seit 15 Jahren predige ich abwechselnd ein Buch des Alten Testaments, ein Buch des Neuen Testaments. Oder manchmal auch nur ein Abschnitt eines Buchs. Dann geht es beim nächsten Mal dann da weiter, weil wir eine Gemeinde haben mit sehr hoher Fluktuation und ich will nicht 2-3 Jahre in einem Buch sein. Von daher kann es schon mal sein, dass ich eine Serie mal unterbreche und dann geht es hier irgendwann weiter. Also 1. Korintherbrief zum Beispiel sind wir jetzt im dritten Abschnitt. Das ist der letzte. Also wir haben den 1. Korintherbrief in 3 Teile geteilt, einfach damit wir nicht zu lange drin sind. Und wir wollten doch manche Dinge etwas genauer betrachten und auch nicht zu schnell durchgehen. Ja. Wenn ich mit 1. Korinther fertig bin, gehen wir ins Alte Testament und dann schaue ich, was habe ich zuletzt gepredigt. Und ich habe die Bibel aufgeteilt im Prinzip in 5 Kategorien. Ja. Alte Testament im Sinne des Tanach, ja. Also wir haben Geschichtsbücher, wir haben Weisheitsliteratur und wir haben prophetische Literatur. Ja? Und im Neuen Testament, wir haben Evangelium plus Apostelgeschichte und wir haben die Epistel im weiteren Sinne. Ja? Offenbarung sortiere ich dann damit ein und so, aber so grob in diese beiden Kategorien. Und ich gehe immer hin und her und arbeite mich durch das System durch. Ja? Das heißt, als nächstes, ob ich will oder nicht, Weisheitsliteratur ist dran. Ja, Prediger Salomo oder Ekklesiastes ist dann das Nächste. Und dann sind wir zurück im Johannesevangelium, ja, wo wir unterbrochen haben vor 2 Jahren, kehren wir zurück im Herbst. Ja. Und dann sind wir wieder im Alten Testament und dann gehen wir zurück in die Geschichtsbücher, ja, und werden wahrscheinlich 2. Samuel uns anschauen. Ja. Und dann gehen wir zurück und dann sind wir wieder im Neuen Testament in den Episteln. Korinther ist dann vorbei, ich weiß noch nicht, was wir dann machen. Aber so versuche ich auch, mich selber auch unter Kontrolle zu halten und nicht nur paulinische Briefe zu predigen, sondern den ganzen Ratschluss Gottes. Ja? Und so hält mich das Predigtsystem unter Kontrolle. Es hilft der Gemeinde, den ganzen Ratschluss Gottes zu kennen und nicht nur meine Lieblingsthemen zu hören. Also das ist das, was ich vorhabe mit textauslegendem Predigen. Wir haben gleich noch eine ganz kurze Zeit auch für Fragen und Rückfragen dazu. Ich möchte noch 2 wichtige Dinge sagen. Wenn wir also jetzt predigen, dann haben wir eine Aufgabe. Du nimmst deinen Text und du machst das, was ein Zeuge vor Gericht tut. Okay? Was soll ein Zeuge vor Gericht sagen? Ich verspreche zu sagen. Und weiter? Ja, das auch noch. Die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich verschweige nichts, aber ich füge auch nichts hinzu. Das ist unsere Aufgabe als Prediger. Wir sagen nicht mehr als die Wahrheit. Wir sagen, was der Text sagt. Lies nichts in den Text hinein. Das heißt nicht, dass du nicht etwas erklären kannst, was der Text nicht erklärt, weil das hilfreich ist zum Verständnis des Textes. Aber letztendlich willst du sagen, was der Text sagt und nicht einfach nochmal, ich habe aber da noch 3 weitere Ideen dazu. Nein, lass Gott seine Ideen sagen und die sagst du. Die Gefahr ist, wenn wir mehr sagen, als der Text sagt, dann kann es oft sehr gesetzlich werden. Wenn wir weniger sagen als die Wahrheit, auch das kommt vor, dann lassen wir Sachen weg, vielleicht weil sie zu anstößig sind und dann wird es schnell gesetzlos, dann kann es sehr liberal werden. Wir sehen tatsächlich, dass die erste Predigt, die wir in der Bibel finden, beides tut. Das ist eine ungewöhnliche Predigt. 1. Mose, Kapitel 3. Beginnt in Vers 1. 1. Mose, Kapitel 3, das ist die Predigt einer Schlange. Und dann kommt die Predigt von Eva. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Was macht die Schlange hier? Also ja, genau, also sie lässt was weg, sie sagt eigentlich mehr, ne? Sie sagt, von allen Bäumen. Na, hat Gott aber auch gar nicht gesagt. Hat ja nur gesagt, von dem einen Baum dürfen sie nicht essen. Die Schlange fügt etwas hinzu. Ja? Die macht Gesetze, die Gott gar nicht gemacht hat. Gott hat nur gesagt, ihr könnt essen von allen Bäumen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Die sagt, ja, sollte Gott wirklich sagen, ihr dürft nichts essen von allen Bäumen. Und was macht Eva? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Was macht Eva? Sie fügt auch hinzu. Nämlich? Nicht berühren. Steht da gar nicht. Und wir merken, das ist die Gefahr hier. Die meint es besonders gut wahrscheinlich, ja? Aber sie ist nicht treu in dem, was sie sagt. Die Schlange ist natürlich nicht treu in dem, was gesagt wird. Wir haben eine Aufgabe, treu zu sagen, was Gott sagt. Nichts hinzuzufügen. Einfach nur, weil wir denken, oh, das wäre jetzt auch nochmal gut zu sagen. Und nichts wegzulassen. Zwei Leitverse für euer Predigen. Könnt ihr euch aufschreiben. 2. Korinther 4, die Verse 1 und 2. 2. Korinther 4, die Verse 1 und 2. Mag die jemand mal lesen? Einfach einer lautlos, der es hat.
Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen der Scham entsagt, wobei wir nicht in Arglist wandeln, noch das Wort Gottes verfälschen, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit uns selbst jedem Gewissen der Menschen empfehlen vor Gott.
Ja, was für ein wunderbarer Vers, wirklich ein... Wir fälschen nicht, wir gehen nicht mit List um und fälschen auch nicht Gottes Wort. Wir machen damit nicht irgendwas, sondern durch Offenbarung der Wahrheit, also einfach dadurch, dass wir das offenlegen, was da drin ist, empfehlen wir uns den Gewissen der Menschen. Das ist dein Job als Prediger. Ja? Und 2. Timotheus 2, Vers 15. Ich lese das mal. 2. Timotheus 2, Vers 15. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Okay, wenn du einen Vers brauchst, den du dir an deinen Screen von deinem Computer klebst, wenn du Predigten schreibst, dass du den immer wieder siehst, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenden und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Okay, das waren meine Vorbemerkungen und ich möchte bewusst ein bisschen Raum geben für Fragen zu dieser grundlegenden These, dass wir die Bibel fortlaufend textauslegend predigen sollten. Vielleicht fragen, wie macht man das praktisch, vielleicht auch grundsätzlich hinterfragen, ist das wirklich richtig? Weil für den Rest des Tages werde ich unterstellen, dass wir genau das tun. Also alles, was wir dann im Fortgang machen, ist einfach die Übung von fortlaufend textauslegenden Predigen. Okay, also alle grundlegenden Fragen klären wir jetzt. Mutig voran. Ihr dürft auch fragen, wenn ihr dem grundsätzlich zustimmt und vielleicht eine Frage dazu habt.
Sagtest vorhin, du hast ein System, in dem du Alt und Neues Testament im Wechsel in welchem oder in wie vielen Jahren seid ihr dann durch?
Durch die ganze Bibel oder durch das System?
Durch die ganze Bibel.
Also ich werde es in meinem Leben wahrscheinlich nicht schaffen.
Ja.
Das kommt ja immer darauf an, wie lange man die Perikopen macht. Das kann ich dir heute noch gar nicht sagen. Ja? Also wie lange die Predigtabschnitte werden. weil ich da auch variiere von kurzen zu langen, weil ich auch glaube, es ist auch gut für uns auch als Hörer auf Gottes Wort, beides zu lernen, mal rauszuzoomen und das große Ganze im Blick zu haben, um mal wieder reinzuzoomen und Details anzuschauen. Deswegen habe ich tatsächlich im Prinzip in meinem System, dass ich auch da so ein bisschen atme, mal kürzere, mal längere Abschnitte, wobei ich die immer auch mit meinen Mitpredigern bespreche, die typischerweise immer, wenn ich zu klein werde, sagen, ah, nicht so kurz. Und wenn ich zu lang werde, sagen, nicht zu lang. Also die bremsen mich immer ein bisschen in meinem Versuch zu atmen. Von daher kann ich dir, je nachdem, wie stark die mich bremsen, wird es dann auch länger oder nicht so lang dauern. Aber sehr lange. Ja, ich versuche aber in der Regel innerhalb von 2 Jahren alle 5 Textgattungen gepredigt zu haben. Also dass Leute, die 2 Jahre in der Gemeinde sind, hoffentlich aus allen 5 Gattungen mal gehört haben. Ja. Wobei, wenn wir im Neuen Testament anfangen, es eben passieren kann, also wenn jemand kommt und wir fangen gerade eine Serie im Neuen Testament an, dann machen wir NT, AT, NT, AT, NT und manchmal sind die NT-Serien auch ein bisschen länger. Das heißt, da kann es sein, dass du in 5 Jahren dann vielleicht noch eine AT-Serie, eine AT-Gattung noch nicht gehört hast. Aber so planen wir das. Ja, erst hinten und dann vorne.
Du hast ja gesagt, dass man alles sagen soll so, oder halt nichts weglassen soll. Und da ergibt sich für mich automatisch die Spannung, weil ja der Text so voll ist, dass man es gar nicht in der Zeit hinkriegt, wie du auch gerade gesagt hast. Und wie man damit mit dieser Spannung am besten umgeht, dass man nicht alles sagen kann in einer gewissen Weise auch.
Sehr gute Frage, sehr hilfreich. Was meine ich mit alles? Ich meine die ganze Wahrheit. Das heißt nicht jedes Detail. Je länger der Text wird, desto mehr werde ich Dinge zusammenfassen und sagen, das ist die grundsätzliche Wahrheit, die diese 12 Verse vermitteln. Na, je kürzer, desto mehr kann ich daraus nehmen. Also alles heißt nicht, dass du jedes Wort oder jeden Teilaspekt ansprechen musst. Tatsächlich werde ich im Laufe des Tages empfehlen, das nicht zu tun, weil das dazu führen kann, dass die Gemeinde nachher gar nichts mehr versteht, weil du viel zu viel gesagt hast. Ja, aber die ganze Wahrheit. Ja.
Du beziehst dich jetzt nur auf Sonntag, Vormittag oder Gemeinde, oder? Weil ich hatte mich jetzt gefragt, wie macht man das zum Beispiel in der Frauenarbeit, wenn du Frauenfrühstücke hast oder auch Männerabende oder da kannst du ja nicht unbedingt, je nachdem, eine Serie starten. Da geht man ja meistens schon eher thematisch.
Ja.
Würdest du das da machen?
Genau, also ich glaube, das ist die Hauptverkündigung. Also in einem Frauenbibelkreis würde ich empfehlen, das auch so zu machen. Aber richtig, wenn wir eine One-Off-Veranstaltung haben, dann hast du mal einen Off-Text. Wenn ich als Gastprediger irgendwo bin und da in der Regel nehme ich einen Text, mit dem ich vertraut bin und ab und zu füge ich mich in eine Predigtserie ein, aber das klappt nicht immer, ne? Das ist klar. Von daher, ja, da muss ich einfach schauen. Auch da würde ich versuchen, dass ich in der Regel einen Text predige und zumindest ich als Prediger das getan habe, was ich sonst mit der ganzen Gemeinde mache. Das heißt, dass ich den Text in seinem größeren Kontext verstanden habe. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Und natürlich kann man mal ein Thema aufgreifen. Ja? Also nochmal, ich bin ja nicht dagegen, dass man auch mal Themen anspricht. Und manchmal kann es auch richtig und wichtig sein, dass ich in einer bestimmten Situation bin, wo ich denke, boah, das ist gerade so, das bewegt uns alle so sehr. Es gibt aber keinen Bibeltext, der das umfassend anspricht, weil Gott an verschiedenen Stellen was dazu gesagt hat. Aber ich glaube, wir brauchen dazu was. Ja. Was ich dann oft mache, ist, anstatt das in eine Sonntagspredigt zu packen, ist, dass ich sage, lass uns einen Lehrabend machen, einen Themenabend machen. Ja, oder lass es uns, bis vor einem Jahr hätten wir es dann im Pastoren-Podcast aufgegriffen, den wir hatten. Also das waren Wege, wie wir dann Themen behandelt haben. Aber klar, beim Frauenfrühstück kannst du ein Thema nehmen oder kannst einen Text nehmen. Ja. Ja.
Die vielleicht deine Einschätzung wissen, weil es ja schon vielleicht auch den Anspruch hat, so die Bibel durchweg zu predigen, aber ja schon thematisch geordnet ist, vor allem an die Festzeit und Festtag.
Ja. Also ich glaube, ich kenne Landeskirchler, die genau vor dieser Frage stehen. Und ich habe mit denen die Frage auch häufiger schon mal diskutiert. Und ich glaube, die meisten, die eigentlich innerlich überzeugt sind von dem, was ich hier gerade auch sage, haben für sich den Weg gefunden, dass sie sagen, sie folgen an Festtagen der Perikopenordnung, um anzuerkennen, wir sind irgendwie noch, wir wollen das nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Und den Großteil des Jahres predigen sie fortlaufend durch Bücher. Die Landeskirche ist an den Festtagen am meisten bedacht auf ihre Perikopenordnung. Und tatsächlich, sogar in der FEG München-Mitte, nehme ich manchmal zu Festtagen Texte aus der Perikopenordnung der Kirche. Ich bin kein großer Fan von Festtagen, ich bin da wahrscheinlich tendenziell eher etwas puritanisch geprägt. Aber unsere Gemeinde ist, vor allem unsere Senioren. Und das will ich wertschätzen und anerkennen und deswegen füge ich mich dem. Und deswegen haben wir typischerweise eine Adventsserie, auch wenn ich sie nicht bräuchte. Und ich persönlich es sogar manchmal etwas störend finde, dass wir jedes Jahr 4 Wochen für Texte nehmen sollen, die wir alle schon 100 Mal gehört haben, anstatt weiterzumachen in Abschnitten aus Gottes Wort, die wir noch nicht so gut kennen. Also es ist eine Ungleichgewichtung von Texten, von denen ich glaube, dass sie gar nicht so zentral sind, dass wir immer darüber nachdenken müssen, wie denn Lukas 1 nun genau, was es uns genau zu sagen hat. Und tolle Texte. Ja, also da folge ich dann auch und das wäre, glaube ich, auch meine Empfehlung und die meisten Landeskirchen werden das akzeptieren.
Ich habe mich gerade gefragt, inwiefern ist die Nutzung von Auslegungen von bekannten Persönlichkeiten wie MacArthur zu rechtfertigen, beziehungsweise steht es im Widerspruch zu der Aussage, ich füge nichts hinzu?
Meinst du damit, du nutzt einen Kommentar von MacArthur in der Erarbeitung deiner Predigt oder du bringst ein Zitat von ihm? Kannst beides machen, ja?
Kann man beides machen. Ja.
Also, grundsätzlich Nutzung von Kommentaren. Je weniger erfahren du bist und je weniger tief gegründet in der Schrift du bist, desto mehr würde ich empfehlen, durchaus Kommentare zu nutzen. Das Problem ist, fang an ohne Kommentare. Wenn du mit Kommentaren anfängst, wir bilden ja Pastoren aus, wir haben Trainees bei uns, und wenn die anfangen und ihre erste Predigt halten, dann sehe ich schon, dann kommen die bei mir ins Büro und sagen, hey, kann ich mir ein paar Kommentare ausleihen zum ersten Korintherbrief? Und dann gehen die mit so einer Latte Kommentare raus, die ich teilweise noch nicht ausgepackt habe, weil ich sie nie benutzt habe. Und dann lesen die eine Woche lang nur Kommentare und dann haben die 100.000 Ideen, die sie alle begeistern und die müssen natürlich alle in der Predigt Platz finden, die im ersten Entwurf dann ungefähr 3 Stunden lang ist, ja, und die keinen Punkt hat, weil sie lauter verschiedene Punkte hat. So, das Problem bei Kommentaren ist, sie helfen uns nicht, fokussiert den Text wirklich zu verstehen. Kommentare heben manchmal Dinge hervor, weil sie irgendwie wichtig sind, bibelwissenschaftlich, die aber für die Kernaussage irrelevant sind, ja. Du kannst dann ganz viel erzählen über die Stadt Korinth und, oder Galaterbrief, nordgalatische Theorie oder südgalatische und dann nimmst du die Gemeinde mit und alle sagen, boah, ist total interessant, hat nichts mit dem zu tun, was Gott eigentlich sagen will. Das ist das Problem, wenn man zu viele Kommentare gelesen hat. Ja? Deswegen Vorsicht. Andererseits, manchmal ist es gut, mal zu checken, ob meine Gedanken vielleicht gerade wirklich sehr meine Gedanken sind. Und das ist ganz gut, mal zu hören, was haben denn andere über diese Texte gedacht. So, von daher ist es manchmal ganz hilfreich. Ja. So, kann ich mal John MacArthur zitieren in meiner Predigt? Ja, ich persönlich mache es so gut wie nie. Ich würde es ganz selten erleben, dass ich sage, John Piper hat gesagt oder John MacArthur hat gesagt oder wie Mark Dever so hilfreich gesagt hat. Weil ich denke, who cares? Ich meine, ich schätze sie alle. Aber ultimativ, wen interessiert es? Ja? Wir wollen wissen, was Gott zu sagen hat. Und wenn ich überzeugt bin, dass das ist, was Gott zu sagen hat, und MacArthur hat mir geholfen, das zu erkennen, dann muss ich nicht sagen, ja, wie John MacArthur gesagt hat. Das ist keine wissenschaftliche Arbeit, das ist eine Predigt. Ich finde tatsächlich, es ist manchmal irritierend, wenn ich lauter Namen reingebracht höre, so als wenn das die Autoritäten wären. Denke, das ist, wie die Rabbiner früher gepredigt haben. Rabbi so und so hat gesagt und Rabbi so und so hat gesagt. Ja, nett. Und was sagt Gott? Genau, von daher, ich würde es nicht machen. Aber die Predigt von Matthias Mockler vom 1. Korinther 13, da kommt, morgen kommt Jerry Bridges und noch irgendwer drin vor. Ja, okay. Also er ist auch Journalist und er ist eher, also er arbeitet das ein bisschen wissenschaftlicher. Ich bin eher, ich komme aus Marketing. So haben wir unsere unterschiedlichen Vorprägungen. Okay.
Der sagt, okay, aber der Geist sagt mir, dass John MacArthur jetzt nicht richtig liegt.
Ja, hoffentlich. Ja. Also.
Es klingt halt anmaßend, aber ich.
Ja, deswegen, ich würde auch nicht sagen, im Widerspruch zu John MacArthur möchte ich euch verkünden.
Okay.
Vielleicht nicht, ja? Aber du wirst ja auch finden, dass vielleicht deine drei Lieblingsprediger an einer bestimmten Stelle so unterschiedlich interpretieren. Ja? Also ich komme zu 1. Korinther 14 nächste Woche. Meine Lieblingsprediger sind sich nicht einig. Und ich weiß noch nicht so genau, aber ich werde meine Meinung bilden. Und es kann auch sein, dass ich sage, liebe Geschwister, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie wir es verstehen sollen. Das kommt vor. Ich finde es manchmal hilfreich, der Gemeinde auch zu sagen, hey, Leute, bevor ich so tue, als wenn ich absolute Gewissheit habe und den Leuten eine Gewissheit vermittle, die ich gar nicht habe, ist es durch. Und ab und zu lasse ich sogar einfach was weg, wo Leute sagen, du hast gar nichts dazu gesagt. Sag ich, ja, das hat einen Grund. Habe ich nämlich selber noch nicht kapiert. Ja? Ja, aber also wenn es ein wichtiger Punkt ist, dann normalerweise label ich das dann auch so. Aber ja, du musst am Ende das predigen, wovon du überzeugt bist. Du bist in dem Moment der von Gott dort hingestellte Botschafter und du bist nicht verantwortlich gegenüber John MacArthur. Ja? Oder irgendwem anders. Ja, Alex.
Vielleicht nochmal zu der Idee von dem Hauptgedanken. Da finde ich von Helge Stadelmann das ganz gut mit dem Dach, das wirklich genau über dem Text ist.
Ja.
Aber um das nur nochmal zu klären, würdest du sagen, wenn du jetzt 1. Korinther 12 zum Beispiel in zwei Abschnitten hast, dann würdest du sozusagen ein Dach über jedem Abschnitt aufrichten, aber wenn du jetzt das ganze Kapitel nimmst, dann wäre dieses Dach zwar über alles, aber nicht unbedingt einfach nur eine Kombination aus beiden, oder wie?
Genau richtig. Wir kommen, das ist dann die nächste Einheit, da kommen wir dann noch mehr dazu. Aber es ist genau richtig. Ich suche quasi den Hauptpunkt meiner Perikope. Und das variiert ein wenig, je nachdem, wie lang die ist. Ne? Also ich habe schon Predigten gehalten über ganze Bibelbücher. Das war dann nicht die Aneinanderreihung aller Hauptgedanken von 25 Predigten, die man in diesem Bibelbuch, wenn man es durchgepredigt hätte, nimmt. Sondern dann frage ich mich, was ist die Kernaussage des ganzen Buchs? Und die predige ich. Ich glaube, jeder Abschnitt in dem Buch hat irgendwas zu tun mit der Kernaussage, aber trotzdem hat er natürlich einen eigenen Fokuspunkt. Und manchmal, das ist so im 1. Korinther 12 zum Beispiel, habe ich mich entschieden, das zu zwei Predigten zu machen. Man hätte noch mehr draus machen können. Und dann war es relativ klar, was die beiden Kernpunkte sind. Ich habe aber tatsächlich in der ersten Predigt auch gesagt, was ich glaube, was überhaupt der Kernpunkt des ganzen Kapitels ist. Und ich glaube tatsächlich, dass der erste Abschnitt den Kernpunkt des ganzen Kapitels enthält. Aber da kommen wir nachher noch zu. Ja.
Wie gehst du mit so Namensregister oder so Tempelbeschreibungen oder so? Der sich teilweise auch über Kapitel erstreckt.
Ja. Also habe ich alles schon gepredigt. Und ich glaube, das steht alles in der Bibel, weil es einen Zweck hat. Und die herausfordernde Sache ist herauszufinden, warum hat Gott das in sein Wort hineingepackt? Das war nicht aus Versehen. Der hat sich was dabei gedacht. Und das ist dann manchmal ein bisschen herausfordernder. Aber also wenn ich im 1. Mose bin und komme zu einem ersten Geschlechtsregister, einfach zu schauen, was fällt auf? Okay, da wird Henoch erwähnt. Oder Enoch. Über Bibelübersetzung, der nicht gestorben ist. Ha, spannend. Ja, ich merke, da ist irgendwas, das bricht die Kette. Eventuell hat das eine zentrale Bedeutung. Ja, vielleicht sehe ich auch noch ein paar andere Dinge. Ja, oder wenn ich im Neuen Testament anfange und sage, ja, echt, das Neue Testament könnte ja ein bisschen spannender anfangen als mit dem Geschlechtsregister. Ja. Oder ich schaue genauer hin und ich sage, boah, da werden vier Frauen erwähnt. Interessant, die sind fast alle heidnischen Ursprungs. Boah, okay, was hat das uns zu sagen? Und denke ein bisschen tiefer drüber nach. Und dann merke ich, boah, da steckt was drin. Da ist auch interessant. Und es fängt an mit Abraham. Ja, und okay, da sind doch alttestamentliche Erwartungen mit verknüpft. Ja, und dann hast du Abraham und David und Jesus. Und okay, ja. Und wie würde jetzt jemand, der aus dem Alten Testament kommt, das lesen? Ja, so, also ich glaube, das braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, aber dann findest du auch da den Punkt. Manchmal habe ich Kapitel, mehrere Kapitel, die sich erstrecken und zeigen mir die Kleidung der Priester. Ja, habe ich auch schon drüber gepredigt. Und da würde ich wahrscheinlich eine relativ lange Perikope wählen. Und ich sage, ja, wir predigen heute nur über den Schurz. Ja. Genau, weil ich glaube, dass die Kernaussage nicht im Einzelnen steckt, sondern im Ganzen. Und das ist tatsächlich, manchmal kommen wir zu Punkten, wo ich tatsächlich denke, es ist sogar hilfreicher, längere Perikopen zu nehmen, weil die Kernaussage klarer wird. Auch wenn es für die Gemeinde erstmal schwierig ist. Wir haben jetzt heute im Predigtext erst 3 lange Kapitel lang. Ja. Aber ja, so würde ich es machen. So habe ich es auch schon gemacht.
Ja. Ich habe vielleicht noch eine Frage. Ihr habt ja dieses System, wo er praktisch aus dem Alten ins Neue springt. Und die Frage ist, inwiefern berücksichtigt ihr das Publikum, weil zum Beispiel ja Paulus ja auch im 1. Korinther 3 schreibt, dass er praktisch Milch in einer bestimmten Gruppe gegeben hat und nicht feste Speise,
ja,
weil die eben nur nicht so weit waren.
Ja.
Inwiefern fließt das ein bei der Entscheidung, welches Buch man wählt?
Ja. Ich glaube, dass unsere Gemeinde und die allermeisten unserer Gemeinden nicht so beschrieben werden können wie die Korinther. Ich glaube, auch die Korinther kriegen von Paulus gerade einen richtig vor den Latz, wenn das 1. Korinther 3 sagt. Ich glaube, er hält ihnen eigentlich was vor. Eigentlich müsstet ihr schon viel weiter sein. Und sagt, was bei euch gerade los ist. Heißt das, da ist kein reifer Christ in der Gemeinde? Ja, bestimmt sind da auch reife Christen. Sagt er ein paar Dinge, die sehr komplex sind in den Briefen? Die sicherlich nichts mit den Anfängen des Glaubens zu tun haben? Ja, gewiss. Ja. Mein Ziel ist, jeden Sonntag, wirklich jeden Sonntag, so zu predigen, dass ein Nicht-Christ das Evangelium versteht, und zwar aus dem Text heraus, und sich bekehren kann. Mein Ziel ist, jeden Sonntag so zu predigen, dass junge Christen zugerüstet werden, um Gottes Wort besser zu verstehen. Und mein Ziel ist es, jeden Sonntag, dass unsere Megatheologen, die wir in der Gemeinde haben, nachher sagen, boah, das war richtig hilfreich. Und das heißt, dass nicht jeder Teil der Predigt für jeden gleich hilfreich ist. Ja? Aber ich hoffe, dass ich insgesamt, was ich tue, Gottes Wort so Raum gebe, dass manche Leute sagen, okay, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Ah, okay, das habe ich jetzt wieder kapiert. Der Hauptpunkt sollte möglichst klar sein. Und manchmal gibt es ein bisschen extra, nur damit Ron Kupsch auch noch was mitgenommen hat. Ja? Also, so mache ich das. Ja.
Würdest du sagen, dass die Predigten von Petrus und Paulus Text, oder sehen wir da auch textauslegende Herangehensweisen?
Ich glaube, die Predigten von Petrus und Paulus, die wir im Neuen Testament finden, sind teilweise textauslegende Predigten, teilweise, das sind Predigtzusammenfassungen auch. Ne? Das macht es total schwierig, die als Vorlage zu nehmen. Wir können uns sicher sein, dass Paulus eben nicht seine längste Predigt 5 Minuten lang war. Du findest nichts von Paulus im Neuen Testament, was du nicht in 5 Minuten, also keine Predigt, die du nicht in 5 Minuten locker gelesen hast. Ja, das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht so ganz genau, wie er wirklich gepredigt hat. Wir finden eher, wie er argumentiert hat an bestimmten Punkten, wie auf unterschiedliche Leute unterschiedlich eingegangen ist. Ich glaube, wir machen manchmal zu viel aus seinen Predigten. Okay, und wir machen hier jetzt einen Punkt, damit wir noch eine kurze Pause haben, bevor es dann richtig losgeht.